dass man da so ein bisschen so ein paar Grundpunkte braucht, was Gemeinschaft ausmacht, so Qualitätsmerkmale. Da gibt es auch eine Folie dazu, theoretisch. Genau, da, wunderbar. Genau, ihr habt jetzt aber wahrscheinlich alle schon im Kopf, was wir damals alles diskutiert hatten, was da dazugehört. Und wir haben uns also wirklich das vor Augen malen lassen, wie toll eine intensive Gemeinschaft sein kann, wo es das alles stattfindet und das alles gibt. Und haben uns dann die Frage gestellt, und warum funktioniert das nicht? Und warum können wir nicht einfach sagen, wir machen das? Und festgestellt, dass unser Problem, das uns immer wieder daran hindert, das Problem der Sünde ist. Dass es einfach Dinge gibt, die diese Beziehungen stören, genauso wie sie unsere Beziehung zu Gott stören. Wir sind dann einen Schritt weitergegangen und haben festgestellt, dass hinter jeder Art von Sünde, die es gibt, eine Energie steht, die Menschen antreibt. Eine Motivation, so eine Grundausrichtung des Lebens, die Menschen in die Sünde bringt, die aber auch genutzt werden könnte, um was Gutes für Gott zu tun, statt mich davon in die Sünde treiben zu lassen. Und wir haben gesagt, wir schauen uns das mal an, wie das aussehen könnte anhand dieser verschiedenen Bereiche. Und wir haben da ja schon einiges angeschaut in den letzten Wochen. Wir haben über Völlerei geredet, wir haben über Macht geredet, wir haben letztes Mal habt ihr mit Tobias über Identität geredet, letzte Woche, während ich mit meiner Frau Hochzeitstag gefeiert habe. Und was ich so an Rückmeldungen bekommen habe, das hat sich sehr gut angehört. Und heute reden wir über Versorgung. Wir reden über ein Thema, das uns Deutsche doch recht stark beschäftigt. So einer der großen Sätze der letzten Jahre, der durch die Nachrichten ging und hier hängen geblieben ist und der auch heute nach Jahren immer noch wieder zitiert wird, ist folgender: Die Rente ist sicher. Habt ihr das schon mal gehört irgendwo? Ja? Das wurde ja fast predigerhaft damals von dem zuständigen Minister wiederholt. Ihr müsst euch keine Sorgen machen. Die Rente ist sicher. Ein paar Jahre später, und dann gab es einen anderen Minister und dann gab es plötzlich die Riester-Rente, weil die Rente an sich vielleicht doch nicht so sicher war, wie man gedacht hat. Heute geht es durch die Nachrichten, dass das auch wieder alles fraglich ist. Ja, und da werfen sich Fragen auf. Wie wird es denn sein in Zukunft? Werden wir noch alles bezahlen können, was wir brauchen? Werden wir genug zum Leben haben? Wird es uns gut gehen? Es gibt eine wachsende Prozentzahl von Altersarmut in Deutschland, lesen wir heute in den Nachrichten. Werde ich da auch dazu gehören? Oder vielleicht braucht man ja gar nicht bis zur Rente zu schauen. Manchmal reicht ja auch schon ein kürzerer Weg. Vielleicht ist ja die Frage auch schon, wenn ich das nächste Mal zur Volksbank gehe, ja, vielleicht auch mit Karte, kommt dann noch was raus aus dem Automat? Wie bezahle ich meine Rechnungen? Wie soll das alles gehen? Und überhaupt auch, man muss ja nicht nur ans Geld denken, auch sonst im Leben. Was kommt auf mich zu? Wie wird sichergestellt, dass es mir gut geht? Ich habe etliche Jahre zur Miete in einem Haus gewohnt, wo die Besitzerin Versicherungskauffrau war. Ich kann euch sagen, ich habe selten jemand gesehen, der mit so viel Angst durchs Leben ging. Ja? Die Frau, die kannte alle Risiken. Und die hatte ständig nur Angst über alles, was passieren konnte. Und die hat ständig Kontrollgänge gemacht und geschaut, dass auch ja alle Fenster zu sind und alles ausgeschaltet und überlegt, was noch passieren könnte. Da gab es Dinge, auf die wäre ich gar nicht kommen, dass die passieren könnten. Ja? Aber als Versicherungskauffrau weiß man sowas. Und das hat sie in die Angst getrieben. Das war nicht schön, so ein Leben. Diese Frage nach dem Wohlergehen, die treibt Menschen um und auch nicht ganz zu Unrecht. Ich meine, es ist ja genauso wenig intelligent, einfach ins Blaue dann hineinzuleben und zu sagen, ach, das wird schon alles irgendwie klappen. Ja, darauf zu hoffen, dass sicher zur rechten Zeit irgendwie was passiert, so dass es mir gut geht. Die Frage nach der Versorgung ist eine sehr grundlegende und für viele Menschen ist es die grundlegende Frage. Das Problem ist aber auch, dass diese Frage und die Handlungen, die daraus kommen, nämlich das Schauen, dass es mir irgendwie gut geht, das Schauen danach, dass ich vielleicht auch ein bisschen Polster habe, dass ich was habe, was mir irgendwie garantieren kann, dass auch in Zukunft eine gewisse Sicherheit gibt, dass das auch zum Selbstzweck werden kann. Und dann sind wir bei einer der Sünden, die wir da diskutiert haben, dann sind wir bei der Gier, bei dem unüberlegten und grenzenlosen Zusammenraffen von Dingen, die ich für mich in Anspruch nehme, damit ich mir irgendeine Sicherheit geschaffen habe. Und das kann man ja endlos treiben. Denn wie viel Sicherheit braucht man denn, um sicher zu sein? Ja? Reicht es, wenn du jeden Monat 100 Euro auf die Seite legst? Das mag ja nett sein für die Zukunft, aber du könntest auch 200 auf die Seite legen. Reicht es, wenn du zusätzlich so und so viel einnimmst, oder solltest du nicht noch mehr haben? Ganz eng verwandt mit der Gier ist eine andere Art Sünde, die in der Bibel ganz, ganz oft erwähnt wird. Das ist ja spannend, dass die Sünden, die die Bibel am meisten erwähnt, oft gar nicht die sind, die uns als erstes einfallen. Aber ganz eng damit verwandt ist die Sünde des Geizes, die die Sache eigentlich nur rumdreht. Wenn Gier heißt, ich möchte möglichst viel für mich einnehmen, dann heißt Geiz, ich möchte möglichst wenig von dem, was ich habe, wieder hergeben. Sondern ich behalte idealerweise alles für mich, damit ich versorgt bin. So, mit dieser Grundlage sind wir dann mittendrin in dem Thema von heute, in dem Thema auch dieser Geschichte, die wir gerade gelesen haben. Eine Begebenheit, die die Menschen, die dabei waren, unglaublich beeindruckt haben muss. Das zeigt sich schon allein daran, dass es von all den vielen Wundern, die Jesus getan hat, und da hat es ja erstaunliche Sachen dabei, was Jesus getan hat, bis hin zum Lazarus, vor dessen Grab er steht. Und er ruft, Lazarus, komm heraus. Und dann kommt dieser Mann, der seit 4 Tagen tot ist, aus dem Grab raus und lebt wieder. Aber von all diesen Wundern gibt es nur ein einziges, das in jedem Evangelium drin steht. Und das ist das hier, von der Speisung der 5000. So mitgenommen muss es die Leute haben, die da dabei waren. So viel steckte da drin. Und ich glaube, dass da auf uns einiges drinsteckt und dass wir vielleicht einiges lernen können. Gerade dann, wenn du vielleicht sagst, ja, ich bin einer von denen, die dieses Verlangen nach Versorgung immer wieder umtreibt. Wie auch bei den Texten, die wir in den letzten Wochen angeschaut haben, ist es interessant, ganz am Anfang bei all dem, was Jesus tut und sagt, zunächst mal hinzuschauen und hinzuhören und erstaunt festzustellen, was Jesus nicht tut und Jesus nicht sagt und was wir vielleicht erwartet hätten. Wir haben eine Ausgangssituation, es sind viele Menschen da, es ist spät am Abend, die haben lange zugehört, die sind weit weg von zu Hause, die haben viel auf sich genommen, um Jesus zu folgen, und jetzt wäre langsam mal Zeit fürs Abendessen. Und es gibt aber nichts dort zu Abendessen. Offensichtlich hat keiner daran gedacht, ein Vesper mitzunehmen. Vielleicht hat auch keiner erwartet, dass das Ganze so lang geht. Die dachten alle, sie sind rechtzeitig zu Hause. Wie dem auch immer, es ist eine Versorgungslücke entstanden. Und die Jünger, die merken das und die bringen das auf den Punkt und sagen, Jesus, wir haben hier ein Problem. Es ist schon Abend und die Leute haben nichts zu essen. Das müssen wir jetzt lösen. Und spannend ist an dieser Stelle schon mal festzustellen, was Jesus nicht tut. Nämlich Jesus weist dieses Verlangen nach Versorgung nicht zurück. Das könnte er ja an dieser Stelle. Der könnte sagen, liebe Jünger, was macht ihr euch Sorgen um ein bisschen Abendessen? Wisst ihr, es geht hier gerade um deutlich wesentlichere Dinge. Das Seelenheil der Menschen steht auf dem Spiel. Das ist doch jetzt völlig unwichtig, ob die jetzt in diesem Moment was zu essen bekommen oder nicht. Klar, vielleicht hört sich's mit vollem Magen besser zu. Ich weiß ja nicht, ob Jesus dann noch lang weiterreden wollte oder nicht an dieser Stelle. Aber ganz ehrlich, also wahrscheinlich hätte keiner ein großes Problem dadurch bekommen, wenn mal ein Abendessen ausfällt an dieser Stelle. Ja, oder Jesus hätte sagen können, was macht ihr euch große Sorgen hier? Gott wird uns schon irgendwie versorgen. Irgendwas wird schon passieren. Vertraut doch einfach. Oder er hätte sagen können, das ist doch das Problem der Leute. Ja, die müssen doch schauen, wie sie sich organisieren. Das macht Jesus alles nicht, sondern er nimmt es durchaus ernst, was die Jünger hier sagen. Und er findet es auch keine ungehörige Frage an dieser Stelle. Und vielleicht ist das so ein erster Punkt, den ich schon mal festhalten muss, wie auch bei den verschiedenen anderen Themen, die wir hier schon hatten, dass wenn meine grundsätzliche Frage ein Verlangen nach Versorgung ist, dass Gott es nicht einfach wegwischt und dass er sagt, völlig unwichtig, du musst dein Leben ändern und du brauchst einfach eine andere Grundausrichtung und vergiss das einfach. Diese Energie, die mich antreibt, diese Motivation in meinem Herzen, die nimmt Gott wahr. Und die kann er auch durchaus gebrauchen. Die kann was ganz Positives sein. Ich finde es spannend, hier festzustellen, dass die Jünger gar nicht nur von ihrem eigenen knurrenden Magen angetrieben sind. Da fängt ja die Frage nach Versorgung an. Die fängt mit dem an, wie geht's mir? Und auch die Jünger hatten vermutlich Hunger zu dieser Zeit. Auch die, denen hätte es vermutlich ganz gut getan, was zu essen. Und da fängt die Versorgungslücke ja an, dass ich sage, mir fehlt jetzt was. Aber der Blick der Jünger, das ist spannend, der geht ja weiter. Das sind Menschen da, die haben die Fähigkeit, und das ist was, was Menschen mitbringen, die von dieser Frage nach Versorgung angetrieben sind, die haben die Fähigkeit, Bedürfnisse, die ganz real da sind, festzustellen, und zwar nicht nur bei sich selber, sondern in dem Moment, wo sie bereit sind, ihren Blick ein bisschen zu weiten, eben auch die Bedürfnisse der Menschen um sich herum wahrzunehmen. Und das ist eine Fähigkeit, die gar nicht jeder mitbringt. Das ist eine gute Fähigkeit an dieser Stelle. Sie sagen, Jesus, also es ist ja nicht nur so, dass ich jetzt langsam Lust hätte, was zu essen, sondern wir haben hier ganz viele Menschen und die haben alle nichts zu essen. Was machen wir denn jetzt? Also die Frage nach Versorgung, die kann durchaus was ganz Positives sein. Und ich halte es einfach mal fest, Gott weist mein Verlangen nach Versorgung nicht zurück. Jetzt waren wir bei dem, was Jesus nicht tut. Aber aus dem Schweigen rauszureden, das ist immer ganz schwierig. Wir schauen mal lieber, was Jesus dann macht. Und dann wird es richtig spannend. Jesus erwidert nämlich ganz kurz nur, gebt doch ihr ihnen zu essen. Ich bin ganz froh, dass ich gerade der Jünger war an diesem Tag. Jetzt haben die nämlich das Problem. Gebt doch ihr ihnen was zu essen. Also Jesus, vielleicht hast du einfach nicht verstanden, was wir da gerade gesagt haben. Ich meine, das kann ja passieren. Bei so viel tausend Leuten, da ist wahrscheinlich auch ein Geräuschpegel da und alles. Lass mich das nochmal wiederholen, Jesus. Alle diese Leute sind hungrig. Und es ist nichts zu essen da. Das war das Problem. Also das ist nicht einfach mit einer Anordnung gelöst, jetzt verteilt halt mal hier. Sondern wir haben dir ja gerade gesagt, Jesus, wir haben doch gar nichts hier. Und selbst der Vorschlag, der da kommt vorher hier, mit den umliegenden Gehöften und Dörfern, auch selbst das wäre ja nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Ich habe das schon mal irgendwann ausgerechnet in der Predigt. Manche von euch waren vielleicht dabei, aber man muss sich das ja mal vor Augen führen. Die Menge allein, die da ist an Menschen rund um Jesus rum, die haben ja nur die Männer gezählt damals, das waren 5000. Rechnen mal Frauen und Kinder noch mit dazu, dann sind wir locker bei einer Menge so in der Größenordnung von 20.000 Leuten, die da sind. Und dann schaut ihr euch mal auf der Karte, in der Bibel hat es ja oft hinten so Karten aus der damaligen Zeit, dann schaut ihr euch mal die Gegend an, wo Jesus da predigt. Da ist nicht arg viel los in dieser Gegend. Ja, also ihr könnt ja mal allein hier in Freudenstadt, das hat ja schon eine gewisse Größe, viel größer wie alles, was da an Städten und Dörfern drumherum ist. Ihr könnt ja mal überlegen, was passieren würde, wenn wir morgen Abend um 18 Uhr beschließen, wir gehen jetzt mit 20.000 Leuten zum Kaufland und kaufen Abendessen ein. Ja? Da kommen wir vermutlich nicht weit in dieser ganzen Geschichte. Ja? Aber das ist die Ausgangssituation. Jesus, wir haben doch gar nichts. Echt nicht? Habt ihr nichts? Gebt ihr ihnen zu essen, sagt Jesus. Und er dreht das ganze Ding einfach rum. Die Jünger, die haben übers Nehmen geredet. Die haben übers Holen geredet. Die haben gesagt, hier ist eine Lücke, wir brauchen was. Wir brauchen jemand, der uns gibt. Jesus, der dreht die Sache rum und redet nicht mehr übers Nehmen, der redet übers Austeilen und übers Geben, ganz seltsam. Und es ist an dieser Stelle nicht nur eine Frage von einfach mal Bilanz ziehen, dass Jesus sagt, das schaut doch mal genau hin. Vielleicht habt ihr ja mehr, als ihr denkt. Das gibt es ja so Menschen. Die haben immer die Angst und Sorge, dass sie viel zu wenig haben, weil sie einfach noch gar nicht gemerkt haben, wie überreich beschenkt sie einfach sind. Aber in vielen Fällen ist das nicht die Frage. Denn Menschen, die wirklich getrieben sind von dieser Frage, habe ich genug, werde ich versorgt sein, die wissen meistens recht genau, was Sache ist. Die zählen ja ständig nach und sagen, oh, es reicht immer noch nicht, ich brauche noch mehr. Auch bei den Jüngern ist es keine Frage des Bilanzziehens. Schaut mal die Bilanz an, die wissen genau, was da ist. 5 Brote und 2 Fische. Und wer ins Johannesevangelium blättert, der merkt, dass selbst die haben sie sich eigentlich ausgeliehen von einem kleinen Jungen, der hatte wenigstens was dabei an dieser Stelle. 5 Brote und 2 Fische, davon werden nicht viele satt. Also keine Frage des einfach ehrlichen Bilanzziehens. Es ist auch keine Frage, wo Jesus einfach mal so geistig zurückfragt, ja, wie viel denkt ihr denn, dass ihr geben könnt? Das ist immer so eine Frage.
Wie viel kann man denn geben? Was kann man sich denn leisten zu geben? Ja, wo liegt denn da die Grenze? Woran macht man denn das da fest? Im Alten Testament gab es ein Gesetz. Da gab es die 10%. Im Neuen Testament haben wir ganz andere Prinzipien. Da heißt es, ich gebe Gott mein ganzes Leben mit allem, was ich bin. Das schließt meinen Besitz mit ein. Aber wenn es dann darum geht, was ich dann tatsächlich davon auch nehme und nach außen gebe, ja, wo ziehe ich denn dann die Grenze? Wo setze ich es denn an? Wo kann man denn realistisch sagen, das kann ich mir leisten? Man kann jeden Euro nur einmal ausgeben. Entweder kann man nach außen geben oder ich kann mir was dafür kaufen. Und dann ist es immer dieses Abwägen, ja, was brauche ich denn jetzt und was nicht? Das ist aber gar nicht die Frage, die Jesus hier stellt. Der fragt nicht, was könnt ihr geben, sondern der sagt einfach, gebt ihr doch, macht doch, gebt ihr ihnen zu essen. Da steckt kein Rechnen drin, sondern das ist seine Antwort auf die Versorgungsfrage. Du möchtest versorgt sein, du brauchst Sicherheit, dir fehlt was, du weißt nicht, wie es weitergehen soll. Ja, gib doch einfach. Mach doch mal. Das sagt Jesus hier. Im 19. Jahrhundert gab es in Amerika einen Unternehmer namens Andrew Carnegie. Der hat ein großes Stahlunternehmen aufgebaut. Eines der größten Unternehmen der Welt. Und ist so im Lauf seines Lebens, so hat man damals zumindest angenommen, so genau nachgezählt hat es wahrscheinlich keiner, aber zum reichsten Mann der Welt aufgestiegen. Andrew Carnegie war ein Mann, der durchaus gläubig war, der von seinem Glauben auch umgetrieben wurde und von der Frage, was heißt denn das auch in Beziehung auf all diesen Reichtum? Und der hat dann so gegen Ende seines Lebens einen sehr viel beachteten Aufsatz veröffentlicht, der hieß The Gospel of Wealth, das Evangelium vom Reichtum. Und es war jetzt gar nicht das, wonach es jetzt vielleicht im ersten Moment klingt, so dieses Wohlstandsevangelium nach dem Motto, glaub nur an Jesus, dann überschüttet er dich mit Segen, Geld, Gesundheit und allem, was du dir sonst noch wünschen könntest. Sondern im Gegenteil, in diesem Aufsatz ging es darum, was sagt denn das Evangelium mir als jemand, der mit Reichtum beschenkt wurde? Und das war ein sehr tiefgängiger Aufsatz, in dem Andrew Carnegie erzählt, wie Gott ihm aufs Herz gelegt hat, sich als jemand zu sehen, dem ganz viel anvertraut wurde, damit er es an andere Menschen weitergibt. Wie er gelernt hat, das gar nicht nur als eigenen Besitz zu sehen, sondern mehr so als so, was das Gott ihm gegeben hat, um es zu verwalten und andere Menschen damit Gutes zu tun. Und er schreibt einen ganz interessanten Satz, denn er schreibt, wer so reich stirbt, der stirbt einen schändlichen Tod. Und den wollte er nicht sterben. Und deswegen hat er auch fleißig gegeben und hat diesen Aufsatz geschrieben, der viele Menschen berührt hat, bis hin in unsere Zeit. Zwei der reichsten Männer unserer Zeit, nämlich ein amerikanischer Großinvestor namens Warren Buffett und der berühmte und allseits bekannte Bill Gates, haben beide diesen Aufsatz gelesen und haben sich von diesem Aufsatz inspirieren lassen, einen Club zu gründen, der nennt sich The Giving Pledge, das heißt das Versprechen zu geben. Und sie haben andere Menschen, die reich sind, andere Milliardäre eingeladen und sind mit gutem Beispiel vorangegangen. Und Bill Gates und Warren Buffett haben versprochen, im Laufe ihres Lebens 99% ihres Vermögens nach außen zu geben, zu spenden für wohltätige Zwecke und alles. Sie haben Stiftungen dafür gegründet und alle. Haben viele Menschen inspiriert. Inzwischen haben über 40 Milliardäre schon in diesem Club beigetreten und haben jeweils versprochen, also es sind unterschiedliche Prozentzahlen, aber immer mehr als die Hälfte ihres Vermögens nach außen zu geben. Das ist natürlich beeindruckend, so eine Sache. Das sind tolle Vorbilder, solche Menschen, die sowas machen. Aber die ganze Geschichte hat jetzt natürlich einen Haken für uns. Denn wir hören sowas und wir lesen sowas und in meinem Kopf, da drängt sich sofort der Gedanke auf, naja, weißt du, also wenn ich mal so viel Geld hätte, dann würde ich auch so viel geben. Ja? Also Warren Buffett hat es mal bei einer Wohltätigkeitsveranstaltung gesagt. Er hat gesagt, er hat sich überlegt, dass wenn er 99% seines Vermögens gibt und noch 1% übrig ist, dann hat er immer noch mehr, als er in seinem Leben ausgeben könnte für sich selber. Und seine Kinder, die sind auf lange Zeit versorgt. Also mit 1%, das reicht mir ja locker. Das kann ich von meinem Vermögen nicht behaupten, ganz ehrlich. Ja? Und der Gedanke liegt natürlich nahe zu sagen, ja, wenn mir so ginge wie denen, dann würde ich auch geben. Und das ist so das Grundprinzip, wie unsere Welt tickt. Dieses, ich brauche erst mal viel und wenn ich dann viel habe, dann kann ich auch geben. Das ist nicht das Prinzip, das Jesus lehrt. Denn Jesus dreht das genau rum. Jesus sagt seinen Jüngern nicht, jetzt geht mal Brot und Fische sammeln. Und wenn ihr jede Menge habt, sodass man eine riesengroße Menschenmenge versorgen kann, dann fangt mal an und behaltet das nicht nur für euch, so viel könnt ihr eh nicht essen, sondern verteilt mal hier fleißig. Gebt weiter. Jesus sagt zu Menschen, die fast nichts haben, nur 5 ausgeliehene Brote und 2 ausgeliehene Fische. Zu denen sagt er, jetzt gebt. Das ist die Antwort. Euch fehlt was? Jetzt gebt einfach mal und dreht die Reihenfolge um. Seltsam eigentlich. Mit wirtschaftlichem Handeln hat es recht wenig zu tun an dieser Stelle. Denn dahinter steckt ein Prinzip, das man nicht planen und nicht berechnen kann, das Jesus aber kennt und das die Jünger gleich kennenlernen werden, als sie jetzt nämlich anfangen, Brot und Fische zu verteilen. Ich kann mir das schon mal gar nicht vorstellen, wenn man mit 12 Mann 5 Brote und 2 Fische verteilt. Da hat nicht jeder nicht arg viel in der Hand bei dieser ganzen Geschichte. Aber sie fangen an zu verteilen und die Leute setzen sich hin und sie bekommen ihr Essen und am Schluss sind nicht nur alle satt, sondern es sind 12 Körbe übrig. Ich weiß nicht, wie viele Körbe man für 5 Brote und 2 Fische braucht. Kommt ja darauf an, wie groß die Körbe sind und wie groß die Fische und so. Ihr könnt heute am See Genezareth hingehen. Das ist so eine klassische Touristenaktion am See Genezareth, dass man mal so einen Petrusfisch isst. So ganz klein sind die nicht. Ja, aber so, ich meine, mehr wie ein Korb braucht man vermutlich trotzdem nicht für die ganze Geschichte. Ja, und sie haben 12 Körbe übrig am Ende. Und sie haben was gelernt an diesem Tag. Ein Geheimnis, das hinter all dem steckt, nämlich, dass Gott das nimmt, was ich gebe und dass er es vervielfacht. Multipliziert hatte ich zu stehen an der Stelle, aber auf Deutsch klingt es eigentlich noch fast eindrücklicher. Vervielfacht. Das muss man sich einfach mal geben. Stell dir vor, die bringen 5 Brote und 2 Fische und Gott verdoppelt das. Ja, der legt jetzt nochmal 5 Brote und 2 Fische dazu. Jetzt stellt ihr euch vor, ihr macht das Gleiche und ihr geht zu eurer Bank und ihr bringt Geld und nicht Fische, weil das nehmen die nicht so gern. Ja, und ihr macht einen super Vertrag mit eurer Bank und die macht es auch. Die verdoppelt eure Einlage. Ein fantastischer Zinssatz. Von dem könnte jeder nur träumen hier. Im Moment ist man ja froh, wenn man nichts zahlen muss, dass man das Geld zur Bank bringen darf. Gell? Also so weit sind wir ja. Aber also exorbitant, das wäre die Anlage überhaupt. Und das ist nur ein winziger Bruchteil von dem, was Gott hier tut. Der hält sich nämlich nicht mit Verdoppeln auf an dieser Stelle. Der vertausend, der vervielfacht es in einem unglaublichen Maß, dieses bisschen, was die Jünger einzusetzen haben. Gewaltig, oder? Und das ist ein Grundsatz, den ich lernen muss. Ein Grundsatz, den man nicht kalkulieren kann. Das kann ich nicht vorausberechnen. Ja gut, also wenn ich jetzt so viel gebe, dann gibt Gott mir ja so viel zurück und dann weiß ich ja, wie viel ich morgen habe. Das weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht, wann er es zurückgibt. Bei den Jüngern war das ganz praktisch, da ist das alles im Rahmen eines Abendessens. Manche Menschen haben viel für Gott investiert und Jahre später was zurückbekommen. Manche Menschen haben erst am Ende ihres Lebens gesehen, was ihr Einsatz wie er sich auszahlt. Aber das Grundprinzip bleibt dasselbe. Was ich einsetze für Gott, das vervielfacht er. Und zwar bis heute. Lass mich euch 2 kleine Geschichten erzählen aus unserer Zeit. Ich saß gestern mit dem Ernst Otto Meyer am Tisch, vielleicht kennen den ein paar von euch, so gestandener Bruder aus der Volksmission Stuttgart. Der hat über Jahre im Vertrieb gearbeitet. Was er genau vertrieben hat, das weiß ich gar nicht, aber irgendwas, was Handwerker brauchen, in so einer mittelständischen Firma, Jahresumsatz 7 Millionen Euro, von denen hat er so 1,5 ungefähr verantwortet. Und er hat erzählt, wie in dieser Firma, wie er ins Gespräch kam bei der Weihnachtsfeier mit seinem Chef und sein Chef ihm erzählt hat, dass es eigentlich völlig unerklärlich ist. Sie hatten so eine Wahnsinnsumsatzsteigerung im letzten Jahr Und die kann er sich einfach nicht erklären. Das wäre ja toll, wenn man jetzt die Strategie entdecken könnte, wie das funktioniert. Dann könnte man die ja nächstes Jahr vielleicht noch intensiver anwenden und noch mehr den Umsatz steigern. Aber Schwester, ich sitze vor den Zahlen und ich weiß nicht, an was es liegt, dass sich hier unser Umsatz so gesteigert hat. Dann sagt ihm Ernst Odermeier, ja, das kann ich Ihnen ganz einfach erklären, Chef. Ah ja? Dann sagt er, wisst ihr noch, letztes Jahr um diese Zeit, da haben Sie sich entschlossen für das Projekt, das ich vorgestellt habe, von der Lira-Klinik, dieser Missionsklinik, der Volksmission, haben Sie sich entschlossen, da regelmäßig als Firma was hinzuspenden. Jetzt schauen Sie mal zurück und Sie werden feststellen, dass in dem Moment, wo die Firma angefangen hat, da was zu unterstützen, was zu tun, dass sich da der Umsatz gesteigert hat. Ja, das wollte der Chef natürlich sehen, ne? Und er hat sich die Zahlen angeschaut und tatsächlich, das konnte man direkt sehen, wie das miteinander zusammenhing. Das kann man nicht erklären, das kann man nicht berechnen und das lernt man auch nicht im BWL-Studium, sowas. Weil es den Gottfaktor mit einbezieht, der sich nicht berechnen lässt, auf den man nur vertrauen kann. Aber es gilt, dass das, was ich Gott gebe, dass er das vervielfacht. Ein anderes Beispiel noch viel näher, das hat mir der Peter Franz erzählt. Von einem Unternehmer aus dem Schwarzwald, nicht direkt von hier, deswegen kann ich es erzählen, der Peter Franz jahrelang unterstützt hat mit verschiedenen Beiträgen, bis zu dem Punkt, wo es einfach schwierig wurde, weil er in finanzielle Schieflage geraten ist mit seinem Unternehmen und einfach kein Geld mehr da war. Also tatsächlich war es schon so, dass er ziemlich große Schulden hatte und die Bank ihm kein weiteres Geld mehr gegeben hat. Und gerade in diese Zeit hinein kam dann wieder ein Missionsbrief, wo berichtet wurde von den Evangelisationen in Afrika, die er seit vielen Jahren unterstützt hat, und auch von der Tatsache, dass die Videoausrüstung, die seit vielen Jahren gebraucht wird bei diesen Evangelisationen, dass da ein wichtiges Teil davon kaputt gegangen ist. Eine Kamera muss komplett neu ersetzt werden, kostet 7.000 Mark damals noch. Und es war in diesem Spendenbrief die Frage, wer könnte uns da unterstützen? Und in diesem Moment hat Gott diesem Mann aufs Herz gelegt, kauf du diese Kamera. Das ist natürlich leicht gesagt. Ja, das ist ungefähr so wie Jesus, der hier sagt, ja, dann gebt doch mal zu essen. Wenn das Konto leer ist und der Geldbeutel leer ist und die Bank kein Geld mehr hergibt. Und er hat sich von Gott was sagen lassen und ist zu seinem Bankberater gegangen. Und hat den so lange beschwatzt, bis der bereit war, ein letztes Mal nochmal 7.000 Mark herzugeben. Und also ihr wisst, ne, wenn man eine Firma führt und über 7.000 Mark schon lange verhandeln muss, dann könnt ihr euch vorstellen, wie die Situation aussah. Ne? Aber er hat es bekommen und er hat es gespendet und hat diese Kamera gegründet. Der Mann war Leiter von einem Unternehmen, das irgendwas mit Forst zu tun hatte. Was er genau macht, weiß ich gar nicht. Aber jedenfalls ist interessant, denn ein paar Tage später kam der Lothar und ist über den Schwarzwald gefegt. Und plötzlich konnte sich die Firma vor Aufträgen nicht mehr retten, weil es einfach so viel zu tun gab als Folge vom Lothar. Und mit einem Schlag waren die Finanzprobleme dieser Firma gelöst. Jetzt kann man sagen, das ist alles Zufall. Oder man kann glauben, dass Gott Dinge, die ich einsetze, vervielfacht. Und das ist nur ein kleines Beispiel von vielen, was Menschen erlebt haben. Und jetzt kommen wir zurück zum Anfang, zu dieser Frage nach der Versorgung. Und zu der Tatsache, dass es Menschen gibt, die mit dieser Frage unterwegs sind. Und dass da was ganz Gutes drinsteckt. Die nehmen Bedürfnisse wahr, die da sind, auch Bedürfnisse bei anderen. Und jetzt stellt euch vor, wie Gemeinschaft aussehen könnte, wenn diese Menschen, die einen Blick haben für das, was fehlt, einen Blick haben für Bedürfnisse, die ganz real da sind, jetzt dazu noch lernen, dass man Bedürfnisse am besten dadurch stillt, dass man anfängt zu geben, auch wenn man selber noch nicht genug und im Überfluss hat. Stellt euch vor, was das verändern könnte. Vielleicht nehmen wir unseren Gott da einfach mal beim Wort. Lasst uns beten. Jesus, du kennst uns. Du weißt, wie viel wir über Vertrauen reden und du weißt, wie oft uns das ganz schwer fällt, wenn es dann ganz konkret wird, beim Blick in den Geldbeutel, bei den Fragen nach der eigenen Zukunft, bei Sorgen, die uns da auch durchaus umtreiben. Wir möchten gerne von dir lernen, so wie es deine Jünger gelernt haben. Wir möchten uns herausfordern lassen, mit dir zu rechnen, dich mit einzubeziehen. Und ich bitte dich, Herr, öffne uns die Augen für die Bedürfnisse, für unsere eigenen und für die der Menschen um uns herum, aber öffne uns nicht nur die Augen für die Lücken, die da sind, sondern gib du uns dann das Herz dazu, diese Lücken zu füllen. Und du weißt, wie uns das an unsere Grenzen bringt, aber ich weiß und ich glaube das, dass du ein Gott bist, der das, was wir da geben, auch wieder füllt. Und nicht nur füllt, sondern vervielfacht. Auf diesen Gott möchte ich gerne vertrauen. Danke.